viele Designer, viele Gestalter sind von der Natur her schon sehr unternehmerisch in gewisser Art und Weise. Ja. Man lebt die Gestaltung, man lebt das, dass man was designt, dass man etwas zur Welt bringt irgendwo. Ich habe mich einfach immer wieder dafür entschieden, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen, weiterzumachen und mich einfach ganz unterschiedlichen Dingen zu widmen, de facto den Dingen, die das Unternehmen einfach von mir braucht in dem Moment.
Anyon Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Moritz Mader spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
Herzlich willkommen. Wir haben heute zu Gast die liebe Katharina Unger, die Industriedesign und Design for Social Impact in Wien, am RCA in London und in Philadelphia studiert hat und heute CEO von Livin Farms ist. Livin Farms wiederum stellt die Technologie zur Verfügung, die man braucht, um aus organischem Industrieabfall ein höherwertiges Produkt zu machen, nämlich Insektenlarven, die man dann wiederum für sowas wie Viehzucht zum Beispiel verwenden kann. Habe ich das soweit alles richtig wiedergegeben, Katharina? Herzlich willkommen.
Ja, soweit stimmt das.
Ja, super. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist sehr viel beschäftigt, haben wir schon in der Vorbereitung gemerkt. Und es gibt eine Vielzahl an Themen, über die ich Lust hätte, mit dir zu sprechen, sowas wie Upcycling oder auch die Akzeptanz von Insekten. Heute wollen wir aber sprechen über Leadership bei Design und zwar entlang der drei Stationen von dir als Designerin zum CEO, dann der Skalierung des Produkts und im Folgeschritt wollen wir dann noch über Design Leadership an sich bzw. die Organisationsgestaltung sprechen.
Alles klar, ich freue mich.
Ja, super, genau. Anschnallen und los geht's. Die vielen Themen, die man besprechen könnte, sowas wie die Akzeptanz von Insekten, nur mal ganz kurz gestreift. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass man die sogar essen kann, oder? Also als Mensch wirklich so eine kleine Larve futtern kann hier und da im Vorbeigehen.
Ja, ist absolut unbedenklich. Man kann sie verspeisen. Einige Insektenarten sind in der EU auch als Nahrungsmittel ganz legitim zugelassen. Allerdings diese Insektenart, worum es bei uns aktuell im Unternehmen geht, die schwarze Soldatenfliegenlarve, ist nicht für Lebensmittelzwecke zugelassen, sondern nur für Futtermittelzwecke. Mhm. Aber wie gesagt, es ist unbedenklich, grundsätzlich sie zu essen, aber legal dürfen wir sie nicht für diesen Zweck verkaufen.
Okay. Ja, ich habe schon vieles gelernt über die schwarze Soldatenfliegenlarve, dass die Larve isst und später als Fliege sie dann nur noch trinkt, weshalb das für die Zucht sehr gut geeignet ist. Ja, was für ein spannendes Produkt. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe von ersten Mehlwurmzuchten noch in deiner Studierendenwohnung gehört. Nimm uns doch mal so ein klein bisschen auf deinem Weg mit.
Es war eine wilde Reise bis zu diesem Punkt, auf jeden Fall. Ich sage immer wieder, ich wurde nicht als Insektenliebhaberin geboren. Ich denke, nur ganz, ganz wenige Menschen werden mit so einer Vorliebe geboren. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden im Südosten von Österreich, habe dann Industriedesign studiert. Meine Familiengeschichte ist aber sehr in der Landwirtschaft und auch in der Lebensmittelerzeugung und Futtermittelerzeugung tatsächlich verwurzelt. Mein Großvater war Müller. Ich bin im Mühlengebäude groß geworden, neben der Mühle und er hat eines Tages auch einmal scherzhaft gesagt, er hat damals die Mehlwürmer immer rausgeschmissen, ich bringe sie jetzt wieder nach Hause. Ja. Aber grundsätzlich hatte ich mit Insekten nicht wirklich was am Hut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Masterarbeit machen musste an der Angewandten in Wien, Industriedesign. Und da habe ich so überlegt, okay, was will ich eigentlich machen? Auch weiterhin, wo will ich meine Fähigkeiten, meine Skills, die ich erlernt habe im Designbereich eigentlich weiterhin einsetzen? Und ich habe überall auf der Welt im Designbereich gearbeitet und konnte mir nicht so wirklich vorstellen, das nächste Set an Kopfhörern zu gestalten, obwohl es natürlich super cool ist und sehr viel Spaß macht. Aber ich wollte etwas machen, was wirklich langfristig nachhaltig ist und habe so irgendwie wieder zu meinen Wurzeln gefunden, zu meinen landwirtschaftlichen Wurzeln. Und meine Vision und das Thema meiner Arbeit war Future Food Integrity, how we're gonna eat in the future. Und dementsprechend dann der kleinste Footprint der Welt, auf dem man Proteine erzeugen kann. Und dementsprechend habe ich mich mit ganz unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt, mit Pilzen, mit Algen, und auch eben mit Insekten und fand, dass man im Designzugang eigentlich mit Insekten am meisten anfangen konnte. Es gibt ein mechanisches Problem zu lösen quasi, wie werden sie gezüchtet, was brauchen sie, was benötigen sie, welche Umgebung, wie muss es aussehen, brauchen sie Licht, brauchen sie kein Licht, wie werden sie geerntet und vor allem, wie kann man sicherstellen, dass man sie zum Beispiel im Haushalt so erntet, dass man sie so wenig wie möglich berühren muss, dass das Ganze schön ist, ästhetisch ist, dass man es gerne zu Hause hat und dass es sauber auf einen wirkt. Ja? Dann habe ich im Zuge meiner Masterarbeit ein Haushaltsgerät entwickelt für die Zucht der schwarzen Soldatenfliegenlarve zu Hause auf Reststoffen in der Küche und habe Fliegen gezüchtet in der Uni bei mir zu Hause, sehr zum Leidwesen meiner Mitbewohnerin und meiner Mitstudentinnen und habe ganz wilde Tests gemacht und ja, habe letztendlich das Gerät fertig gehabt, diesen Prototyp, habe den dann auch patentieren lassen und das Ganze online gepostet und dann kam eigentlich raus, okay, es gibt tatsächlich schon weltweit Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, zwar ganz am Anfang, aber es gibt extrem viel Interesse und das hat auch irgendwo mich weiterhin bekräftigt darin, weiterzumachen, das Ganze weiter zu verfolgen, weiter auszubauen, zu skalieren und letztendlich tatsächlich zur Firma zu machen, was eigentlich zu Beginn nie der Plan war.
Ja, an der UAK, da ist ja auch der Hartmut Esslinger eine ganze Zeit lang gewesen, der größte Stücke von dir hält. Also du wurdest uns ja aus diversen Ecken des Netzwerks zurufen. Fiona Rabi, die du ja dann auch am RCA in London als Reader erlebt hast, die war dann die Nachfolger von Hartmut Esslinger an der UAK. Ja, der Weg der Industriedesignerin, da wollte ich ja gerne jetzt nochmal gesondert drauf eingehen, bevor wir dann noch über die Produktskalierung sprechen. Der war ja wahrscheinlich so, dass du entlang dieses Needs, der sich da aufgebaut hat oder auch den reiferen Prototypen, gemerkt hast, Mensch, jetzt wird es doch vielleicht ein Unternehmen, vielleicht am Anfang ein kleines, heute ist es ja schon ein ziemlich stattliches. Wie waren da so deine Erfahrungen, wo du gemerkt hast, Mensch, am Ende der Woche, ich habe jetzt irgendwie viel mehr Orga gemacht als das, was ich im Studium dachte, was ich als Industriedesignerin später mal arbeiten werde?
Das ist wirklich irgendwo ein schleichender Prozess. Man merkt es am Beginn gar nicht. Ich glaube, viele Designer, viele Gestalter sind von der Natur her schon sehr unternehmerisch in gewisser Art und Weise. Ja. Man lebt die Gestaltung, man lebt das, dass man was designt, dass man etwas zur Welt bringt irgendwo, ja, eine Neuigkeit macht, etwas, was Menschen benutzen können. Und da vergisst man leicht drauf, dass da eigentlich ganz viel Organisation, ganz viel Strukturierung dazu gehört, ganz viel drumherum einfach organisiert werden muss. Das geht am Anfang ein bisschen unter und dann mit der Zeit, ja, muss man dann einsehen, okay, mittlerweile muss ich ein Unternehmen führen, auch wenn es am Anfang nur ein paar wenige Leute sind, ja. Irgendwann muss ich Strukturen entwickeln und beschäftige mich nur mehr ganz wenig mit der Gestaltung selbst, ja. Und dann stellt sich natürlich irgendwo die Frage, will ich das machen? Ist mir die Vision wichtiger als das, was ich wirklich tagtäglich mache, als die tatsächliche Arbeit dahinter? Ich habe mich einfach immer wieder dafür entschieden, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen, weiterzumachen und mich einfach ganz unterschiedlichen Dingen zu widmen, de facto den Dingen, die das Unternehmen einfach von mir braucht in dem Moment.
Und wie viel Rüstzeug hattest du da? Also der Studiengang, den du in Philadelphia ja dann noch drangehängt hast mit dem Design for Social Impact. Hast du da das Gefühl, da so ein Stück weit was mitbekommen zu haben? Weil das geht ja dann um, weiß ich nicht, erste KPIs, vielleicht sogar das Aufstellen von so einem Businessplan, Verhandeln mit Banken und so weiter. Also all so Sachen, wo sich bei DesignerInnen klassischerweise die Zehennägel hochkrempeln. Wie waren da so deine ersten Berührungspunkte so in der Verwandlung zur Kauffrau?
Jetzt studientechnisch konnte ich da jetzt nicht so viel mitnehmen, weil doch die meisten dieser Studien, auch Design for Social Impact, ist doch sehr designfokussiert. Also da geht es um die Gestaltung von Organisationen, Gestaltung von Workshops, wie du kommunizierst und wie du Informationen innerhalb einer Organisation mit Leuten erarbeiten kannst. Das heißt, da ging es doch sehr wenig um Business eigentlich. Ich denke, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war, ich war in Amerika. Und ich habe neben dem Studium in Philadelphia einfach begonnen, in dem Bereich zu arbeiten. Ich wurde von einem der ersten Unternehmer im Bereich der schwarzen Soldatenfliegenlarve nach Hawaii eingeladen und habe dort mit ihm einer der ersten schwarzen Soldatenfliegenlarven-Farmen gebaut. Also eine erste Pilotanlage mit Blick aufs Meer. War eine sehr schöne Erfahrung.
Gibt Schlimmeres, ja.
Und wir waren damals in einem Accelerator-Programm in Hawaii. Und im Zuge dessen, dass ich mit vielen Menschen an dem Thema gearbeitet habe, global, nicht nur in Amerika, auch später dann in Afrika mit MIT und dann in Asien. Dadurch war einfach viel Learning by Doing und ich war offen dafür und habe mich da einfach dann reingetigert. Oft auch ganz unverblümt eigentlich am Anfang gedacht, okay, es wird schon nicht so schwierig sein. Ja. Es ist dann doch aufwendiger, als man glaubt. Ja. Aber ich denke, man kann vieles erreichen, wenn man es wirklich will und wenn man sich wirklich dahinter hängt. Ja. Dann ist ganz vieles möglich. Und in dieser unternehmerischen Energie ist es dann einfach möglich. Ja.
Wie hast du da die unterschiedlichen kulturellen Kontexte wahrgenommen? Ich habe ein Interview von dir gehört in der Vorbereitung. Da sprichst du über das unterschiedliche Mindset, das dir beispielsweise in Asien so bekannt geworden ist. Jetzt hast du wahrscheinlich schon so ein bisschen das Privileg gehabt, doch immer mit sehr konstruktiven und zielgerichteten Personen zusammenzuarbeiten. Aber das fand ich eine spannende Wahrnehmung, dass vielleicht sogar wirklich ja so gesamtgesellschaftlich oder das, was so durch die Stuben weht, ja doch irgendwie so ein unterschiedlicher Drive in Richtung Innovation und neuen Ideen ist. Also wenn du uns da mal vielleicht so ein bisschen auf so eine schnelle Reise durch die globalen Mindsets nehmen kannst, wie du die wahrgenommen hast.
Absolut, absolut. Es ist super spannend, in unterschiedlichen Orten zu arbeiten oder auch mit unterschiedlichen Leuten. Auch heute, ich meine, wir sind 20 Personen im Unternehmen. Das ist jetzt nicht groß, ja. Aber wir sprechen Englisch in der Firma. Wir sind sehr international. Hat irgendwo eine sehr coole Dynamik. Auf der anderen Seite ist es unglaublich schwierig. Also in einem stark heterogenen Team zu arbeiten, wo unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ländern, die haben einfach unterschiedlichen Zugang. Wenn du jeden Tag auf der Straße, wirklich in deinem ganz normalen Alltag unterschiedliche Dinge wahrnimmst, wie die Straßenecke aussieht, wie sauber sie ist, wie dreckig sie ist, ja, welche Leute da abhängen, ja, was die Leute essen. Das beeinflusst einfach unheimlich auch die Arbeitskultur und das, was man bereit ist zu leisten in einem Unternehmen oder was man auch erwartet von einem Unternehmen. Und da habe ich eine riesige Lernerfahrung gemacht natürlich. In Amerika ist natürlich die Kommunikation sehr stark. Leute können sehr gut kommunizieren, was sie wollen. Auch der Drive ist da. Die Risikobereitschaft ist bei weitem größer. Ich würde auch sagen, die Leichtigkeit, mit der sie Dinge angehen. Also sie trauen sich es einfach mal oder sie machen es einfach mal. Und der Horizont ist irgendwo etwas größer. Also man traut sich einfach, nach mehr Geld zu fragen, größere Dinge zu machen, Dinge größer zu bauen. Ja. Und in Europa sind wir da bei weitem konservativer. Wir sind aber auf der anderen Seite sehr viel qualitätsbewusster, sehr viel genauer. Ein Arbeitnehmer in Europa, also man kann auch wieder Nationalitäten schwer miteinander vergleichen, aber grundsätzlich würde ich sagen, wir sind eher darauf bedacht, dass die Firma einem eine gewisse Struktur gibt und einfach sagt, was zu tun ist. Ja. In Amerika gehen sie einfach davon aus, sie wissen es und machen mal. Und in Asien ist es eine sehr stark hierarchische Struktur. Es wird davon ausgegangen, dass man einfach viel arbeiten muss, Punkt, und dass man was zu leisten hat. Der Bezug zu eben Qualität, was gut ist, was schlecht ist, ist auch wieder ganz anders. Also es gibt wirklich sehr starke Unterschiede und man versucht einfach zu manövrieren. Ja. Was mir in Asien sehr stark gefallen hat und warum ich auch dann letztendlich nach Asien gegangen bin und dort sehr viele Jahre verbracht habe, war einfach die Bereitschaft, schräge Projekte durchzuführen. Also es ist einfach in Asien möglich, dass man findet Leute, die einfach mitmachen, die sagen, okay, mach mal, wir können es machen. Ja. Im Laufe des Projekts stellt sich natürlich oft raus, okay, so können wir es dann doch nicht machen. Ja. Es kann doch nicht so realisiert werden. Aber grundsätzlich, die Bereitschaft ist da. Und ich denke, die ersten Schritte im Unternehmertum konnte ich dadurch sehr gut machen und meine ersten Erfahrungen machen. Und jetzt, wo es darum geht, das Unternehmen wirklich zu skalieren, ordentlich zu skalieren, zu professionalisieren, zu strukturieren, da ist es jetzt von Vorteil, in Europa zu sein.
Also zum Skalieren des Unternehmens sprechen wir auch noch. Ich verspreche die ganze Zeit, über was wir alles noch sprechen. Das, was ich vorhin versprochen habe, ist, dass wir noch über die Skalierung des Produkts sprechen. Und da würde ich jetzt dann gerne mal dahin zurückgehen. Asien war ja schon ein recht reifer Status, sage ich mal. Und in der WG waren wir auch schon mit den ersten Behältern. Hawaii hat es zu kurz gestreift. Wenn wir das jetzt jenseits von deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung nochmal einen genauen Blick auf dieses Produkt werfen. Wie ich es verstanden habe, sind das im Großen und Ganzen Behälter, mal so als ganz einfache topologische Betrachtung, in der in so einer Art Substrat diese Insektenlarven leben, wo dann eben so ein Futter zugeführt wird, ja, was eben häufig dann organische Abfälle aus der Industrie sind. Wie ging das los und also wo haben die am Anfang ihr Futter herbekommen, wo kriegen sie es heute her, was waren das für Behälter, was waren so die größten Fehler auf dem Weg?
Vielleicht gehe ich die Produktentwicklung eigentlich so als schrittweise durch. Gestartet habe ich mit wirklich einem Käfig aus Fliegennetz, ja, wo ich die Fliegen gehalten habe und einfach geschaut habe, wie funktioniert das, wie kriege ich Eier, wie kriege ich die zum Eierlegen und wie kriege ich die Larven zum Fressen. Dann habe ich den ersten Prototyp gestaltet, der wirklich von einer designerischen Perspektive gestaltet war, mit einer kleinen Lade, wir hatten das Ganze tief gezogen. Es war rund, weil die Larve grundsätzlich keine Ecken und Kanten mag, weil in der Natur gibt es keine Kanten und Ecken. Ja? Und sobald die auftauchen irgendwo, dann wird sich da reingezwängt und dann entsteht Temperatur, die nicht gut ist für die Entwicklung der Larve. Ja? Sie muss immer gut temperiert sein. Dann haben wir, also das war quasi der erste Schuss, ja? So die erste Idee, die erste Vision. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie das Concept Car auf Insect Farming. Und als wir dann,
lass mich mal ganz kurz einwerfen. Ich finde es ganz spannend. Das hatten wir in der Vorbereitung, dass so viel Nutztierjargon da auch einfließt. Ne? Also die gut temperierte Larve habe ich mir jetzt notiert. Also dass eben in weiten Teilen wirklich auch Parallelen hat zur Mast von größeren Tieren.
Absolut, absolut. Also mittlerweile, ganz am Anfang ging es bei mir tatsächlich um das verrückte Konzept, dass wir als Menschen Proteine züchten in Form von Insekten auf Reststoffen. Punkt. Ja? Und die selbst verzehren. Wir haben Kochbücher erstellt. Wir haben ein kleines Produkt eben gebaut, was wir dann umgesetzt haben. Aber mittlerweile geht es ganz klar um die industrielle Mast des Tieres und es ist bereits in Europa anerkannt als Nutztier. Und dementsprechend kommt auch Nutztierjargon dazu, ja, weil es ist im Endeffekt eine neue Art der Landwirtschaft mit einem anderen Tier. Genauso wie es beim Schwein und ums Geflügel. Es geht um wirklich die gleichen Themen. Es geht darum, was es fressen muss, zu welcher Entwicklungsstufe, wie viel Protein es bekommt. Protein sind Kosten, wie viel Fett, was dabei rauskommt am Ende des Tages, wie lange das Tier lebt, bis man es ernten kann, bis man es verwerten kann. Es geht schon um sehr, sehr technische Themen. Ja. Mhm.
Die standardisierte Verfütterung war auch noch so ein Begriff aus der Vorbereitung. Also ich habe da allein schon viel gelernt. Die kurze Lebensdauer, jetzt kein so wirklich direktes Gehirn, das ist ja auch so ein bisschen schwieriger Diskussionsteil, in den wir jetzt gar nicht einsteigen wollen, aber zumindest kein zentrales Nervensystem, machen das ja schon so ein bisschen zu einem anderen Tier als jetzt die Wirbeltiere beispielsweise. Habt ihr euch da trotzdem konfrontiert gesehen, auch mit so Dingen, die so ein bisschen das Tierwohl betreffen? Also die Ecken mit und die runden Kanten hatten wir jetzt. Gibt es da noch andere Dinge, wo das vielleicht dann auch so ethisch oder sowas moralisch mal Diskussionen gab?
Klar, immer wieder. Das Tierwohl ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in dem Bereich und es wird auch immer wieder diskutiert. Es gibt eine europäische Insektenvereinigung, eine Lobby an Insektenunternehmen in Europa. Auch in Asien und in Amerika gibt es ähnliche Organisationen und die kümmern sich unter anderem um das Tierwohl der Insekten. Und da diskutieren wir auf europäischer Ebene mit Unternehmen in dem Bereich, in allen Ländern in Europa, regelmäßig darüber, was sind die besten Bedingungen für die Insekten? Gibt es etwas zu beachten? Gibt es neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die uns vorgeben sollten als Branche, als Industrie, was wir besser machen könnten oder sollten? Und dementsprechend gibt es auch schon bestimmte Richtlinien, die sagen, was darf ich dem Insekt verfüttern? Wie soll ich es halten? Wie darf ich es verarbeiten? Wie darf ich es töten? Sodass es dem Tier einfach so wenig wie möglich Unwohl bereitet. Das Thema Schmerz bei Insekten ist ein ganz spezielles, eben weil es kein Wirbeltier ist, weil es kein Gehirn hat, weil es kein zentrales Nervensystem hat. Und dementsprechend sind einfach nicht so viele Fakten dazu bekannt, inwiefern das Tier wirklich Schmerz empfindet. Es ist auch ein sehr, sehr kurzlebiges Tier. Fakt ist nur, es ist ein ganz, ganz anderes Tier, jetzt rein anatomisch, als ein Wirbeltier in der klassischen Nutztierzucht. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn wir das Tierwohl betrachten. Aber natürlich müssen wir uns laufend auf dem laufenden Stand halten und laufenden Stand der Wissenschaft, was zum Thema Tierwohl bei Insekten einfach vorhergesehen werden muss.
Ich schwenke noch mal so ein klein bisschen zurück. Wir haben heute in Wien, Wien-Simmering, wo ihr auch in der Nähe sitzt, eine Demonstrationsanlage stehen, die, habe ich mir notiert, 6000 Tonnen frisches Produkt pro Jahr produziert. Und auf dem Weg dahin, hatte ich mir auch notiert, gab es für die Vorbereitung der Industrialisierung in Shenzhen die Anlage, wo schon erste, ich glaube, was hast du gesagt, zwei Dutzend oder sowas Personen dann da zusammengebaut haben. Wie waren da so die Erfahrung in der Zusammenarbeit? Weißt du, am Anfang denke ich mir, baut man die Sachen selbst, kontrolliert das alles und dann braucht man auch auf einmal sowas wie, weiß ich nicht, eine Anleitung oder ja, irgendwelche Guidelines oder sowas für die als Zielsetzung?
Ja, das Unternehmen, wir haben unterschiedliche Produkte gebaut und viele davon waren dann sehr viel anders als das Produkt davor. Wir haben nach meinem ersten Prototyp weitere Prototypen gebaut und dann in Shenzhen die erste Mehlwurmfarm für kommerzielle Zwecke der Welt gebaut. Wir haben die auf Kickstarter, auf der Crowdfunding-Plattform gelauncht, haben mehrere hundert Kunden akquiriert und die bis zu diesem Zeitpunkt wirklich größte Kickstarter-Kampagne im Insektenbereich gemacht. Wir haben dann, kann man sich vorstellen wie ein kleiner Turm, der besteht aus mehreren Laden und dort drin werden Mehlwürmer gezüchtet. Wir haben uns für den Mehlwurm damals entschieden, weil im Haushalt der einfach netter zu halten ist als eine Fliege, die fliegt natürlich. Also es ist natürlich eine ganz andere Sache. Der Mehlwurm ist eine Käferlarve. Er ist ruhig, er ist sehr angenehm vom Geruch. Es ist ein bisschen wie wenn man einen Hamster hält. Ja, also es hat natürlich ein bisschen einen Geruch. Es ist noch immer ein Tier, aber er ist ein netter Mitbewohner. Sagen wir mal so. Und da ging es wirklich um die Produktion, um die Herstellung eines Massenprodukts. Also es war jetzt nicht ein Massenprodukt. Wir haben dann auch mehrere tausend Stück hergestellt. Das ist in chinesischen oder internationalen Verhältnissen eine sehr kleine Produktion. Ja. Aber natürlich geht es da darum, wie kann ich dieses Produkt produzieren? Was brauche ich für Teile dafür? Es geht um Assembly-Listen, um Bill of Material-Listen. Es geht darum, chinesischen Produktionsmitarbeitern zu erklären, möglichst ohne Worte, wie sie dieses Teil assemblieren. Also es gab drin auch Elektronik, es gab einen Lüfter, es gab einen Heizer, es gab mehrere Teile, also mehrere hundert Teile, die zusammengebaut werden müssen. Und da bekommt man schon großen Respekt vor der Herstellung von Produkten, weil man muss das zuerst durchplanen, testen, Prototypen bauen, da muss es mal funktionieren. Und dann muss man das Ganze, die Komponenten sourcen. Und sobald man auf den Knopf drückt und da 20 Personen sitzen in der Halle und das Ganze zusammenbauen sollen, dann muss alles wirklich ganz im Detail definiert sein. Ja. Und dieses Detaillevel ist etwas, was man im Studium, ich würde behaupten, also bei uns zumindest, sehr selten machen muss. Ja. Also ich habe eigentlich mein ganzes Studium über kaum mal eine Excel-Tabelle geöffnet und seit ich im Unternehmertum bin, eigentlich laufend. Ja. Und das war schon damals, als wir wirklich noch Designprodukte eigentlich gemacht haben. Also man muss sehr strukturiert sein. Danach ging es um die Skalierung dieses Produktes und jetzt bauen wir Anlagen für die Mast der schwarzen Soldatenfliegenlarve. Also jetzt geht es wieder um die Larve, weil die für die Tierzucht interessanter ist, für Tierfutterproduktion. Und hierbei geht es um nicht die Produktion eines bestimmten Hardware-Produkts, sondern um ein Zusammenspiel von mehreren Maschinen und Geräten, die dann ein Produkt produzieren müssen. Und die Anleitung von Produktionsmitarbeitern, die in diesem System funktionieren müssen. So wie du schon gesagt hast, es ist im Endeffekt eine große Klimakammer, in der sich Behälter befinden, in der organische Reststoffe aus Stärkeproduktion, Fruchtproduktion oder sonstigem abgegeben werden per robotischem System. Die werden aufbereitet und abgegeben und dann werden sie in der Klimakammer klimatisiert, gemeinsam mit den Insekten, die diese Reststoffe fressen. Und dann werden diese Insekten und das Restsubstrat geerntet, also ausgeleert, gehen durch ein Sieb durch und dann durch eine Trocknung und eine Entfettung und einen Mahlprozess. Es ist eine Anreihung von industriellen Maschinen, die in der Linie funktionieren müssen, um den Rohstoff, das entfettete Proteinmehl der Insekten, Fett und Dünger, also das Restsubstrat wird auch getrocknet und pelletiert, das ist der Dünger für den landwirtschaftlichen Bereich, um diese Produkte herzustellen.
Das klingt wie so ein Spa-Bereich für die schwarze Soldatenfliegenlarve bis so zu ähnlich. Dem Punkt, wo es sich dann in so ein Schlachthaus verwandelt. Aber wie viel Anteil der heute verkauften Anlagen oder der neuen Anlagen ist denn seriell? Also wie viel ist wirklich modulbauweise und wie viel ist vielleicht so spezifische Anpassung oder Einzellösung?
Ganz viel davon ist standardisiert. Der Großteil der Anlage besteht aus Standardkomponenten, die von uns zugekauft werden. Unser Know-how besteht primär im Zusammenschluss dieser Anlagen. Also wir sind Integratoren in dem Bereich, weil du kannst dir natürlich als Unternehmen, also auch als Individualperson, Trockner kaufen oder ein Palettenregalsystem, eine Entfettungspresse und so weiter. Aber die dann so zu betreiben, dass du von einem organischen Restprodukt zu einem Proteinprodukt kommst, auf effiziente Art und Weise, da gehört viel Know-how dazu. Das heißt, wir beschäftigen uns schon ganz am Anfang mit der Futterentwicklung. Das heißt, Kunden schicken uns ihre Futterkomponenten, die in großen Mengen jährlich vorhanden sein sollten. Dann konzipieren wir daraus ein ideales Futter für die Larve. Wir haben normalerweise auch gewisse KPIs vom Kunden hinsichtlich dessen, wie viel Protein und Fett da rauskommen soll am Ende des Tages. Also das heißt dann, dass in dem Mehl zum Beispiel 52% Protein in entfetteten Produkt stecken sollen. Ja. Unsere Aufgabe ist dann, wie kriege ich aus Kartoffeln und ein paar anderen Produkten, wie kann ich damit eine Larve produzieren, die dann 52% Protein im entfetteten Mehl hat. Ja? Und das ist ein recht aufwendiger Prozess, weil wir testen das in unserer Anlage von A bis Z durch. Wir starten eben mit der Futteraufbereitung und enden mit einem Musterprodukt. Also der Kunde kommt so mehr oder weniger vereinfacht gesagt mit einem Sack Kartoffeln und geht mit einem Muster Beispiel an entfettetem Mehl, was er damit produzieren kann und mit einem Plan, welche Kapitalinvestments dahinter stecken, um diese Anlage zu bauen. Und wir kümmern uns dann darum, das Ganze zu organisieren. Wir sagen, okay, der Trockner muss so und so ausgelegt werden mit der und der Kapazität. Das muss so und so funktionieren, damit die Anlage einfach funktioniert.
Neben der Anlage höre ich da immer mehr raus, dass ja auch das Offer, beziehungsweise was man dann wirklich bei euch kauft, sich ja unglaublich stark entwickelt haben muss. Ne? Wo man am Anfang vielleicht dachte, hey, wir liefern euch die Anlage. Ist es vielleicht auch die geservicete Anlage oder ist es vielleicht auch wirklich das entfettete Mehl am Ende? Sprich, auch da scheint ja über die Jahre eine Menge an Waschung und ja, so, also ich meine, so wie Goldwaschen oder so, ne? So eine rein Weiterentwicklung.
Absolut. Man muss sich überlegen, wo in der Wertschöpfungskette kann man den größten Wert schaffen mit seinem Unternehmen? Ist man ein Produzent? Ja, wir hätten auch sagen können, okay, wir bauen eine Produktion auf und liefern dann entfettetes Mehl an Kunden. Ist auch eine Möglichkeit. Wir haben gesagt, okay, mit unserem Background und mit unserer Erfahrung in dem Bereich wollen wir uns beschäftigen mit der Konzeption von Anlagen für Kunden und die Lieferung der Jungtiere. Das heißt, das sind eben Mastanlagen. Das heißt, wir liefern die Jungtiere und der Kunde mästet sie und erntet sie und verkauft sie dann weiter. Aber es ist sehr, sehr schwierig, den ganzen Teil der Wertschöpfungskette abzudecken. Aus diesem Grund gibt es eben Unternehmen, die nur Eier ausbrüten und die anderen mästen das Geflügel und die anderen machen schöne Produkte daraus. Genauso ist es im Insektenbereich. Und das haben wir über die letzten Jahre hinweg sehr stark miterlebt. Als ich begonnen habe, war der Markt de facto nicht da. Es gab auch keinerlei legale Grundlage dafür, was Insekten eigentlich sind im europäischen Kontext. Sind es Nutztiere, sind es Schädlinge? Was ist damit eigentlich? Und da hat sich einfach über die letzten 10 Jahre eigentlich insgesamt wirklich eine Branche aufgebaut, ein Markt aufgebaut, der heranreift und der jetzt in so einer mittelreifen Phase ist.
Ich finde unheimlich bemerkenswert, wie stark visionsgetrieben du bist und wie lange du über die Jahre auch an dieser Vision festgehalten hast. Das ist jetzt meine womöglich etwas holzige Brücke als Übergang zum Design Leadership, über das wir sprechen wollen. Ich habe einen ganz tollen Artikel gefunden über Design Leadership, den wir auch in den Links unten verlinkt haben für die Zuhörenden, die das gerne nochmal nachlesen wollen. Da geht es unter anderem um den Unterschied zwischen reinem Management und eben ja Design Leadership, und der Unterschied wird da so wiedergegeben, dass Management eben die Administration von Menschen und Gütern ist, was ja eben sicherlich ein nachgelagerter Teil ist, aber das, worüber wir hier sprechen mit dir, Katharina, ist ja wirklich so eine Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit, die wir den Mitarbeitenden, den KundInnen und auch den NutzerInnen schlussendlich mitgeben. Ja, diese Angebote und diese Zielsetzung, die du den Mitarbeitenden so mitgibst, das finde ich auch noch einen unglaublich spannenden Teil, auf den ich gerne nochmal eingehen würde.
Ja, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen im Unternehmertum. Andere Menschen dafür zu begeistern, mitzuarbeiten, an die gleiche Vision zu glauben, an einem Strang zu ziehen und alle auch irgendwo auf die gleiche Schiene zu bringen, obwohl jeder andere Ziele hat. Ich sage immer, wir sind ein Schiff. Und auf dem Schiff hat jeder so seine Sache zu tun. Der eine ist dafür zuständig, die Segel hochzumachen. Der andere ist im Motorraum, ja, kennt den Motor. Der andere ist Navigator. Der andere ist dafür da, für alle zu kochen oder sie glücklich zu halten und Gitarre zu spielen und zu singen, wie auch immer. Ja. Jeder hat so seinen Job im Unternehmen und ist dafür da, ein Puzzleteil einfach im Bild hinzuzufügen. Ich bin immer wieder mit Kollegen in Kontakt, die im Unternehmertum tätig sind, und ich muss sagen, dass es natürlich einfacher ist, wenn man ein sehr homogenes Team hat. Das heißt, wenn alle ähnlich alt sind, Ähnliches studiert haben, ähnlichen Hintergrund haben, ähnlichen kulturellen Hintergrund. Wir sind eben sehr heterogen. Das heißt, wir haben 20 Personen im Unternehmen und davon gibt es ein Engineering-Team, die kümmern sich um die Planung der Anlagen. Es gibt ein Produktionsteam, die kümmern sich um die Produktion der Tiere, die tägliche Produktion. Es gibt ein Biologie-Team, die sind die den Motor wirklich kennen. Die kennen die Biologie des Tieres genau und beschäftigen sich ständig mit Weiterentwicklung, Futterentwicklung. Genau die Metriken, wie viele Tiere dosiere ich auf wie viel Futter ein, wie viel Protein und Fett kommt raus und so weiter. Dann gibt es einen Verkauf, einen Vertrieb, und es gibt ein Workshop-Team, also ein Werkstatt-Team, die sich um den laufenden Betrieb der Anlage kümmern und auch um die Weiterentwicklung im Sinne von Prototypenbau, Testen und so weiter. Ja. Also man kann sich schon vorstellen, und natürlich Administration, also HR, Marketing, Finanzen und so weiter. Das heißt, man kann sich vorstellen, es sind sehr, sehr unterschiedliche Interessen, die hier mitspielen. Und man muss mit den jeweiligen Leuten natürlich auch anders sprechen. Es hat jeder andere Ziele. Und man muss immer bedenken, was ist das Ziel jedes Individuums im Unternehmen? Was treibt ihn an? Was treibt sie an? Was verfolgen sie für eine individuelle Motivation, hier am Schiff mitzukommen und ihren Beitrag zu leisten? Das erfordert sehr viel Feingefühl, sehr viel Kommunikation und ist sehr herausfordernd.
Gib mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist die Tiefe an Informationen, die man im Unternehmertum, also im Management unter Anführungszeichen, benötigt, um Entscheidungen zu treffen. Ein Ingenieur, der im Team arbeitet, das ist das Projektingenieur, bekommt eine Aufgabe, eine diverse Anzahl an Maschinen zu finden, die eine bestimmte Sache verfolgen. Ja? Und jetzt ist es so, wir sind in einem Unternehmen unterwegs, wo, ich sage oft, wir sind keine Tischlerei. Ja? In der Tischlerei gibt es eigentlich ein relativ klares Ziel, was erreicht werden soll. Ich baue halt diese Stühle oder diese Tische aus so und so einem Holz. Es gibt eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, also sehr eingeschränkte Anzahl an Möglichkeiten. Und bei uns im Unternehmen ist es so, dass doch sehr viele Dinge ja laufend weiterentwickelt werden. Und wir kümmern uns sehr stark um die Standardisierung des Ganzen. Aber es gibt immer wieder Themen, die einfach noch nicht standardisiert sind und wo wir einfach noch dran arbeiten. Was ist der beste Weg dafür? Und da gibt es dann immer wieder Reibungspunkte, wo nicht ganz verstanden wird, ja, wenn ich eine Aufgabe mache und ich suche jetzt etwas, ja, dann wird das oft sehr high-level gehalten. Ja. Also ich suche eine Reihe an Maschinen und dann sollte man doch eine Entscheidung treffen können. Ja. Wobei aber natürlich wenn man dann unternehmerisch eine Entscheidung treffen muss, dann muss man viele verschiedene Blickpunkte dabei beachten. Wie läuft es technisch? Wie viel kostet es? Wie ist die Effizienz davon? Wie ist es im Gesamtkontext? Und der Gesamtkontext ist einfach komplex. Es geht um eine industrielle Anlage. Das spielt alles zusammen. Ja? Und da dieses Verständnis zu vermitteln, ja, hey, ich brauche die Information anders vorbereitet, damit ich eine Entscheidung treffen kann auf der wirtschaftlichen Seite, ob wir diese Investition tätigen können. Da gibt es oft Reibungspunkte. Das wird einfach oft nicht so ganz verstanden, was wirklich notwendig ist. Ja.
Wenn ich dann nochmal nachbuddeln darf, wie gehst du dann mit sowas um? Also wie schaffst du, oder wie schaffen ist vielleicht gar nicht immer das Ziel, aber wie arbeitest du dann daran, dass die Grundlage für unternehmerische Entscheidungen greifbarer werden oder so?
Auf unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, oft ist es wirklich so, man muss sich dann hinsetzen und mit der Person das wirklich durchackern und einfach vorzeigen, was man meint und wie es gemacht werden sollte. Man muss eine zeitliche Investition setzen in Menschen, ganz klar. Man muss Zeit damit verbringen. Man muss auch Zeit verbringen, idealerweise mit ihnen, wo es nicht nur um professionelle Sachen geht, ja, sondern auf menschlicher Ebene. Und da bleibt oft wirklich wenig Zeit. Ja. Man ist so im Hustle, man muss Ziele erreichen, man muss wieder Kapital reinbringen, um zu wachsen und so weiter. Ja. Und da ist oft das Menschliche wirklich schwierig. Ja. Ich bin persönlich ein sehr sozialer Mensch und arbeite gerne mit Menschen, oder es motiviert mich auch sehr zu sehen, wenn Menschen wachsen an ihren Aufgaben und ihren Beitrag leisten können. Aber im täglichen Business ist es eine große Herausforderung, die Balance zu finden.
Zwischen fachlichen Inhalten und persönlichen Belangen, das gewohnte Problem. Ich würde an der Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank sagen und nochmal ganz kurz meine Learnings dir spiegeln. Vielleicht fällt dir dazu dann ja noch ein treffendes Schlusswort ein oder irgendwas, was vergessen wurde. Wir haben gesprochen über deinen Weg von der Designerin zur heutigen CEO, die mechanische Problemlösung von Insektenernte, wie kriegen wir die ästhetisch hin, und deinem schleichenden Unternehmerin werden und den vielen Excel-Listen. Wir haben über Learning by Doing gesprochen, deine Stationen in Hawaii und Afrika, Asien nicht zuletzt, in Teilen auch den kulturellen Unterschieden. Im zweiten Teil, als wir über das skalierte Produkt gesprochen haben, haben wir uns auch zum skalierten Offer entwickelt, also die Wertschöpfungskette und Konzeption der Anlage und Lieferung von Jungtieren, was es ja heute ist, als Stichwort da die gut temperierte Larve. Das fand ich ja jetzt sehr schön. Auch ein super spannendes Designthema natürlich, von der Konzeptentwicklung, die ja da auch so von Insekten zu Hause hin zu der Industrienutzung diesen Wandel erfahren hat. Und im dritten Bereich, jetzt gerade eben, haben wir über Design Leadership gesprochen und über Vision. Also diese sehr, sehr starke Version, die ja schon zieht. Und ich finde es toll, dass das Team von Livin Farms so heterogen ist, weil ich glaube, das ist die einzig reale Führungsherausforderung, weil Startup irgendwie happy halten kann irgendwie gefühlt jeder in meiner Lebensphase, glaube ich. Und ja, die Anlage, die Biologie, die IngenieurInnen, die Sales, das Werkstattteam und so weiter. Kommunikation ist da der Kleber, hast du gesagt. Also das hält das zusammen. Und das Vorbereiten von unternehmerischen Entscheidungen, da habe ich mir als den Schlüssel den Mensch notiert oder den Wert des Individuums. Und das finde ich so ein ganz schönes Zusammenspiel, wie eben ja so zwischen dem Wohl der Larve, wenn ich das vielleicht mal so einwerfen darf, und dann eben wirklich dem gemeinsamen Zusammenarbeiten mit diesen vielen wertvollen Menschen dein Alltag jetzt passiert. Also ich fand es ein super, super spannendes Gespräch.
Danke auch für mich. Ich denke, die Zusammenfassung ist sehr auf den Punkt gebracht. Vielleicht eine Sache, die ich gerne hinzufügen möchte. Die Menschen sind definitiv das Herausforderndste an der Reise, aber auch das Wichtigste. Und da sind Klarheit und Kommunikation definitiv die wichtigsten Punkte dafür. Und ich denke, das geht über alle Bereiche hinweg, egal ob man im Unternehmertum ist oder im gestellt oder in einem Designbereich tätig ist. Das ist überall absolut wichtig.
Vielen, vielen Dank nochmal dafür, weil ja, es wird, glaube ich, in vielen Unternehmen viel zu wenig kommuniziert. Und herzlichen Dank für deine Zeit nochmal und dann bis ganz bald.
Vielen Dank dir auch. Danke, Moritz.